Also das heißt, das EEG ist eigentlich normal und dann plötzlich geht's los.
Das ist eines der schlimmsten Dinge, ne? Dass ein Anfall eben passiert, ohne dass man vorher irgendwie was merkt. Es gibt sicher Trigger für epileptische Anfälle. Sage ich mal, grobe Trigger sind Schlafentzug und natürlich Drogenkonsum. Ich glaube, dass Foundation-Modelle, die vortrainiert, super sinnvoll sind, weil ja die Anwendbarkeit so vielfältig ist. Es gibt auch implantierbare Systeme für die Haut, die ja letztendlich Wearables sind. Es gibt aber auch beispielsweise Systeme, die sogar schon über Smartphones oder Smartwatches funktionieren. Das ist so eine Anwendung von KI-Tools, die letztendlich im Alltag passieren kann. In der Klinik sind es andere Methoden, die man dann einsetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Med KI, AI and Brain Health. Mein Name ist Kerstin Ritter und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Stefanie Liebe heute hier ist. Wir wollen über die neurologische Erkrankung Epilepsie sprechen und wie KI in der Diagnostik, aber auch in der Prädiktion von epileptischen Anfällen hilfreich sein kann. Steffi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Hallo Kerstin, vielen Dank für die kurze Einführung. Ja, mein Name ist Stefanie Liebe, hast du schon gesagt. Ich bin Ärztin hier am Krankenhaus, am Universitätskrankenhaus in Tübingen in der Abteilung für Neurologie mit Schwerpunkt Epileptologie. Ich bin auch ausgebildete Psychologin und Neurowissenschaftlerin und leite ein kleines Forschungsteam, in dem wir uns mit Fragen der Neurowissenschaften, insbesondere im Bereich der Epilepsie, befassen und insbesondere auch damit, wie moderne KI und Machine Learning Tools uns helfen können, als Klinikerinnen uns besser mit Epilepsie auszukennen und auch den letztendlich Patienten zu helfen.
Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Vielleicht fangen wir direkt an mit, was für eine Erkrankung ist Epilepsie? Was kann man dazu sagen?
Also Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns, ist eine relativ häufige Erkrankung. Man muss durchaus unterscheiden zwischen epileptischen Anfällen, die letztendlich ungefähr 10% der Bevölkerung einmal in ihrem Leben bekommen kann, und der chronischen Erkrankung der Epilepsie, bei der das Gehirn letztendlich eine überdauernde Disposition oder Veranlagung dazu hat, epileptische Anfälle auszubilden. Die Lebenszeitprävalenz dafür liegt bei ungefähr 1%. Das heißt, es vergleichbar mit beispielsweise der Schizophrenie oder anderen neuropsychiatrischen Störungen. Die Epilepsie im Sinne einer chronischen Erkrankung ist tatsächlich so, dass man sie aktuell zumindest in den seltensten Fällen heilen kann, kann aber in 2/3 der Patienten ganz gut medikamentös kontrolliert werden, sodass eben keine Anfälle entstehen. In 1/3 der Fälle, sagt man so grob, ist die Epilepsie medikamentös schwer behandelbar, und dann gibt es aber alternative Methoden bzw. Behandlungsmöglichkeiten, über die man dann mit den Patienten spricht.
Und in welchem Alter tritt die Epilepsie im Allgemeinen auf?
Man kann ungefähr sagen, es gibt, sage ich mal, 2 große Häufigkeiten. Letztendlich gibt es Säuglings- bzw. frühen Kindesalter so eine Erhöhung der Rate der neu diagnostizierten Epilepsien, die gehen in der Regel mit genetischen Veränderungen einher, sind sogenannte genetische Epilepsien am ehesten. Dann über den Altersverlauf hinweg des mittleren Erwachsenenalters ist die tatsächlich Diagnostizierungsrate oder die Rate, mit der die Epilepsie diagnostiziert wird, eben nicht so hoch. Und dann aber steigt tatsächlich die Neudiagnostik einer Epilepsie wieder mit höherem Alter an. Das hat auch andere Gründe, sage ich mal, als die frühen oder säuglings- und kindesbezogenen Epilepsien. Das sind eher Gründe, die mit der Veränderung des Gehirns einhergehen, aufgrund von Entzündungen, Schlaganfällen, letztendlich aber allen sogenannten Traumata, aber auch Tumoren, die das Gehirngewebe so verändern, dass es zu einer höheren Erregbarkeit kommt und dadurch sich verstärkt dann epileptische Anfälle ausbilden können.
Was passiert eigentlich im Gehirn während eines epileptischen Anfalls?
Was ganz genau auf mechanistisch oder zellulärer Ebene zwischen unseren einzelnen Nervenzellen passiert, ist noch gar nicht so ganz geklärt. Letztendlich kann man sich es aber so vorstellen, dass ja das Gehirngewebe eine sehr, sehr fein und systematisch aufgebaute Struktur ist, in der verschiedene Nervenzellverbünde und Netzwerke miteinander sehr zeitlich koordiniert kommunizieren und Signale schicken. kommt es zu einem epileptischen Anfall, ist dieses Gleichgewicht im Prinzip gestört und die Kommunikation gestört. Letztendlich geht man schon davon aus, dass auf einmal oder wie gesagt, die ganz genauen Ursachen dieses Anfangs sind noch nicht so ganz geklärt, aber es kommt zu einer Übererregbarkeit oder einer Übererregung des Gewebes und zu einer Ausbildung von sogenannten Übererregungs, sage ich mal, Potenzialen oder Schwingungen, elektrischen Schwingungen im Gehirn, die ausufern und eben aufs ganze Gehirn übergreifen können. Die fangen beispielsweise bei Epilepsien, die von bestimmten strukturellen Veränderungen an bestimmten Orten im Gehirn ausgehen, sehr lokal an, in einem bestimmten Teil des Gehirns und können dann übergreifen auf das gesamte Gehirn.
Und wie fühlt sich so ein epileptischer Anfall an oder wie äußert er sich klinisch?
Es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie sich epileptische Anfälle äußern. Das Schöne am Gehirn ist ja, dass wir allerdings sehr, sehr gut darüber Bescheid wissen, welche Gehirnareale sich für welche Funktionen, sage ich mal, besonders verantwortlich fühlen und da herausgebildet haben. So ist es auch ähnlich in der Epilepsie, insbesondere bei sogenannten fokalen Epilepsien, wo eben Anfälle in einem bestimmten Teil des Gehirns entstehen, wissen wir, dass sich die Phänomene im Verhalten, aber auch in der Wahrnehmung der Patienten widerspiegeln in den tatsächlich veranlagten Funktionen, die es sowieso in diesen Teilen des Gehirns gibt. Ein sehr, sehr schönes Beispiel ist eine sogenannte Temporallappenepilepsie, die sich ganz klassischerweise in den Bereichen des medialen Temporallappen ausbreitet, beispielsweise im Hippocampus. Diese Gehirnstruktur ist auch besonders anfällig dafür und da zeigen Patienten sehr, sehr stereotypes Verhalten, beispielsweise sogenannte orale Automatismen. Das äußert sich dann als Schmatzen oder Kaubewegungen, aber auch beispielsweise stereotypes Reiben des Bauches ist dabei und Epilepsien gehen in der Regel dann auch mit Bewusstseins- und Wahrnehmungsveränderungen einher und hier sind Beispiele für Temporallappenepilepsien, dass man sogenannte Déjà-vu-Erlebnisse hat, insbesondere von etwas, das man, wo man felsenfest davon überzeugt ist, dass man das schon mal erlebt hat, was aber da gar nicht so ist. Es gibt aber auch das Gefühl einer sogenannten epigastrischen Aura, nennen wir das. Das heißt, so ein ganz kurzes, aufsteigendes Plopp-Unwohlgefühl im Bauch, das dann sich also ganz plötzlich ausbreitet. Ja, und so gibt es für verschiedene Typen von Epilepsien sehr unterschiedliche, aber charakteristische Eigenschaften in der sogenannten Phänomenologie, das heißt also beobachtbare Verhaltensveränderungen, aber auch wiedergebbare durch die Patienten, teils erinnerliche, teils nicht erinnerliche Veränderungen in der Wahrnehmung.
Du hattest gerade die Aura angesprochen. Wenn Patienten merken, dass sich ein Anfall anbahnt, können sie dann noch irgendwas tun, um den zu verhindern? Oder ist das dann quasi ein Automatismus?
In der Regel gehen wir schon davon aus, dass wenn ein epileptischer Anfall angefangen hat, dass er dann nicht mehr kontrollierbar ist oder bewusst steuerbar ist von der Person selber, die ihn erlebt. Auren können ganz alleine existieren. Die sind dann teilweise nur 5 bis 10 Sekunden lang. Aber in dem Moment beispielsweise, wo auch eine gewisse Bewusstseinsveränderung eintritt, kann der Patient oder die Patientin diesen Anfall letztendlich nicht mehr stoppen.
Und wie wird Epilepsie diagnostiziert?
Genau, also Epilepsie wird aufgrund von ganz viel verschiedenen Informationen, die wir zur Verfügung haben, durch die Patienten diagnostiziert. Zwei wesentliche Säulen in der Epilepsie-Diagnostik sind zum einen die typischen Veränderungen im Gehirn, die sich durch das EEG, also die Elektroenzephalographie, messen lassen, durch erfahrene Kliniker erkennen lassen. Hier zeigen sich, wie gesagt, ganz charakteristische Veränderungen, nicht nur während eines Anfalls, sondern auch zwischen den Anfällen sind die EEG-Wellen, sag ich mal, verändert in besonderer Weise. Die zweite Säule sind sicherlich auch Bildgebungsdaten des Gehirns. Also ich hatte ja schon angedeutet, insbesondere bei Epilepsien des Erwachsenen und späteren Erwachsenenalters sind strukturelle Veränderungen im Gehirn, beispielsweise nach einem Schlaganfall, dafür verantwortlich oder aber auch Tumore. Das bedeutet, es gehört zu einer Diagnostik immer auch eine Bildgebung, ein strukturelles MRT des Gehirns dazu, auf dem dann diese sogenannten potenziell epileptogenen Läsionen durch Neuroradiologen erkannt werden. Aber eine wichtige und sehr, sehr wesentliche Säule, insbesondere wenn man noch gar keine, sage ich mal, technische Diagnostik hat, sind natürlich die Symptombeschreibungen der Patienten selber. Die Anamnese des Patienten oder der Patientin, dazu gehören ganz klar die Erfahrungen, die sie machen, also eine ganz plötzliche Veränderung im Verhalten oder eine ganz plötzliche Wahrnehmung. Aber natürlich auch so Sachen wie, was ist die Familiengeschichte? der Patienten? Gibt es irgendwelche Risikofaktoren in der Kindheit, beispielsweise eben Trauma oder Fieberkrämpfe bei einem jüngeren Alter? Das muss alles erfragt werden in einer sogenannten Anamnese. Und diese Informationen, die die Patienten uns letztendlich ganz, ganz am Anfang liefern, sind auch sehr, sehr wesentlich. Man kann also die Diagnose einer Epilepsie auch aufgrund einer klinischen, sage ich mal, Einschätzung treffen.
Und die Patienten, die kommen, haben die dann oft schon selber ein Gefühl dafür, das war wahrscheinlich ein epileptischer Anfall, weil es eben so typische Zeichen gibt, oder sind sie dann völlig überrascht? Was kann das sein? Was kann das gewesen sein?
Also in der Regel nicht. Meiner Erfahrung nach, ich habe auch bei uns hier im Universitätskrankenhaus viele Patienten für eine Erstdiagnose einer Epilepsie gesehen. Es gibt natürlich ganz klassische epileptische Anfälle, die sich, sage ich mal, im allgemeinen Sprachgebrauch auch rumsprechen, die Symptome dafür, so ein ganz klassischer, wir nennen das generalisiert tonisch-klonischer Anfall, bei dem ein Bewusstseinsverlust entsteht, die Patienten hinfallen, letztendlich Zuckungen, rhythmische Zuckungen ausbilden, ganz charakteristische Merkmale haben. Aber wie ich vorhin gesagt habe, epileptische Anfälle sind sehr, sehr vielseitig und bilden sich teilweise nur in ganz kurzen Wahrnehmungsänderungen aus. Und deswegen ist meiner Erfahrung nach, insbesondere um die Vielseitigkeit, abzudecken, dazu gibt es nicht so viel Wissen bei den Patienten selber. Und deswegen kommen die tatsächlich mit einer sehr offenen Fragestellung.
Und ist es wichtig, die Epilepsie immer zu behandeln, oder könnte man auch sagen, bei leichteren Fällen, wo man jetzt nicht hinfällt, dass man das einfach so akzeptiert? Wie ist da die Herangehensweise?
Also natürlich beachten wir auch immer den Schweregrad der Epilepsie, wenn wir uns überlegen, ob wir die Epilepsie behandeln. In der Regel ist es durchaus so, dass epileptische Anfälle aufgrund der Veränderung, Nichtsteuerbarkeit und vor allem insbesondere der Unvorhersehbarkeit der epileptischen Anfälle in der Behandlung bedürfen. Patienten entscheiden sich aber durchaus auch, wenn sie nur kleine Auren haben und immer noch bei Bewusstsein sozusagen sind, teilweise diese Epilepsie nicht zu behandeln. Ist aber die Seltenheit. Wir empfehlen in der Regel eine Behandlung, einfach aufgrund der Tatsache auch, dass eben es eine Unterbrechung des alltäglichen Lebens ist, ne? So ein epileptischer Anfall, insbesondere wenn er mit einer möglichen Bewusstseinsstörung einhergeht. Da gibt es ja Gefahren, die davon ausgehen, auf der Arbeit oder beim Autofahren gerade, vor denen man die Patienten schützen muss, aber auch andere natürlich in der Situation. Und es gibt auch Gefahren eben von großen Anfällen, die ausgehen können, über die wir die Patienten dann durchaus informieren. Beispielsweise hat man einen Anfall, den man nicht kontrollieren kann im Wasser. Dann gibt es durchaus immer noch Ertrinkungsanfälle sozusagen. Oder es gibt aber auch beispielsweise sowas wie den Sudden Death in Epilepsie, der insbesondere, wenn man nächtliche große Anfälle hat, einfach auch mit dem Tod einhergehen kann. Wir plädieren daher in der Regel für eine Behandlung, ja.
Und du meintest, bei 2/3 helfen Medikamente und bei 1/3 nicht. Kann man sagen, wann die Medikamente helfen und wann nicht?
Ja, also man hat schon Erfahrungswerte dahingehend, dass man sagt, okay, diese Epilepsien sind eher behandelbar als andere. Manche Epilepsien tatsächlich wachsen sich in Anführungszeichen sogar aus. Das sind sogenannte benigne Epilepsien der Kindheit. Tatsächlich bei den Erwachsenen-Epilepsien oder werden die im Erwachsenenalter behandelt, ist diese Vorhersage nicht ganz so einfach, muss man sagen. Von daher gehen wir da noch viel danach, dass wir behandeln und dann einen Beobachtungszeitraum haben, in dem wir den Behandlungserfolg auch wirklich rückmelden lassen und messen, beispielsweise mit Anfallstagebüchern, und das wirklich gut begleiten und dann entscheiden können, eben, okay, hat das Medikament angeschlagen. Was ich noch nicht besprochen hatte, natürlich sind Nebenwirkungen, ne? Also Medikamente müssen auch toleriert werden. Das monitoren wir auch und schauen uns auch an. Aber so ganz eindeutig vorhersagen, wann ein Medikament wirkt, kann man bei der Mehrzahl der Epilepsien tatsächlich nicht, insbesondere im Erwachsenenalter.
Ja, wir wollten ja auch über Anwendungen von KI in dem Bereich sprechen. Jetzt sind wir gerade bei Behandlungserfolg. Könntest du dir vorstellen, dass man KI nutzen kann, um den Behandlungserfolg vorherzusagen? Oder ist eher die Diagnostik der Epilepsie der erste Schritt?
Also aufgrund meiner eigenen, sage ich mal, Forschungstätigkeit bin ich eher an der Diagnostik interessiert. Ich weiß allerdings auch, dass man durchaus auch KI-Tools für Behandlungsstratifizierung benutzen kann, insbesondere zum Testen von Strategien für personifizierte, sage ich mal, medikamentöse Ansätze, gerade was genetische Epilepsien angeht beispielsweise. Da gibt es auch viele Entwicklungen in der letzten Zeit. Was ich persönlich aber wirklich sehr spannend finde, sind diagnostische Anwendungen, weil sie meiner Meinung nach sehr weit ausufernd sind und letztendlich jeder am Anfang eine Diagnostik braucht. Und ganz am Anfang steht eben die Frage, ist es überhaupt eine Epilepsie, die dahinter steht, an diesen plötzlichen, sag ich mal, Verhaltensveränderungen oder Wahrnehmungsveränderungen, die aufgetreten sind. Und entlang dieser diagnostischen Kette, nachdem beispielsweise die Diagnose einer Epilepsie gemacht wurde, stehen natürlich ganz viele andere tolle Anwendungen von KI-Tools, die entweder bei der weiteren Diagnostik helfen oder eben auch im therapeutischen Management.
Wie können denn KI-Algorithmen konkret eingesetzt werden? Also du hattest ja gesagt, die Anamnesedaten, die klinischen Daten sind schon relativ aussagekräftig, aber es gibt eben auch EEG-Daten und andere Daten. Was ist so der erste Ansatzpunkt hier?
Genau, also die KI-Tools sind ja genau wie die Daten, die wir von den Patienten bekommen, sehr, sehr vielfältig eingesetzt werden. Die traditionell oder wurden sie traditionell, würde ich sagen, vor allem für EEG-Analyse. Mhm. Hier sind zwei, sage ich mal, diagnostische Aufgaben sehr, sehr relevant. Das eine ist natürlich, einen epileptischen Anfall zu entdecken, also Seizure Detection sozusagen. Da kann man durchaus automatisierte auf Time-Series-Data oder EEG eben anwendbare große künstliche neuronale Netzwerke benutzen, um epileptische Anfälle zu entdecken im EEG oder aber auch Veränderungen, die typisch sind im EEG, die zwischen den Anfällen auftreten, die einen Rückschluss dann auch geben auf die Art der Epilepsie. Genetische Epilepsien haben andere Signaturen im EEG eben als fokale Epilepsien. Fokale Epilepsien haben zusätzlich natürlich noch das Merkmal, dass sie eben fokal sind, das heißt nur an bestimmten Elektroden oder Stellen im Gehirn auftreten. Aber natürlich ist der heilige Gral immer noch die Seizure Prediction. Das bedeutet also die Vorhersagbarkeit eines Anfalls, und das ist natürlich immer noch sehr, sehr schwierig, selbst mit modernen, sage ich mal, neuronalen Netzen oder Algorithmen auf EEG-Daten angewendet, ist man im Moment nicht in der Lage, sehr viel vorher, bevor ein Anfall entsteht, einen Anfall tatsächlich vorherzusagen. Und das ist eines der schlimmsten Dinge, ne? Dass ein Anfall eben passiert, ohne dass man vorher irgendwie was merkt und einfach so entstehen kann.
Nur ganz kurz, wenn man so einen Anfall vorhersagen will, möchte man dann, also man hat dann EEG und dann möchte man am liebsten schon eine Stunde, bevor der Anfall auftritt, das vorhersagen.
Ja, also eine Minute wäre auch schon toll.
Ja, also das heißt, das EEG ist eigentlich normal und dann plötzlich geht's los und dann ist es aber eigentlich schon im Anfall drin.
Ja, also gerade die, sag ich mal, es gibt gerade die normalen herkömmlichen EEG-Elektroden, die man auf dem Kopf hat, also man braucht ja immer einige, die entdecken in der Regel ein Anfallsgeschehen später, als der Anfall tatsächlich im Gehirn passiert. Oder viele Anfälle sind in der Tiefe oder unter der Oberfläche der Haut und des Kopfes und des Schädels schon am Gange. Und man weiß, die entstehen erst danach. Ne? Das weiß man aus Messungen, die auch im Gehirn gemacht werden bei Epilepsie-Patienten letztendlich. Und eine Minute vorher wäre schon ganz gut für die Patienten, um sich beispielsweise in eine Schutzhaltung zu begeben, wenn sie wissen, dass sie hinfallen dann letztendlich. Oder aufzuhören, was sie gerade machen, beispielsweise irgendwie in der Küche an einem heißen Herd stehen oder so.
Aber das wäre ja dann vor allem auch dann sinnvoll, wenn gerade EEG-Messungen gemacht werden, was ja dann vor allen Dingen im Krankenhaus passiert. Genau. Mhm. Gibt es Überlegungen oder Ideen, dass man das mittels Wearables oder irgendwie anders so eine Überwachung quasi macht, um die
Leute vorzubereiten? Genau, es gibt Ideen, es gibt tragbare EEG-Systeme mit wenigen Elektroden, die gleichzeitig aber auch beispielsweise CKTG messen. Es gibt auch implantierbare Systeme für die Haut, die letztendlich Wearables sind. Es gibt aber auch beispielsweise Systeme, die sogar schon über Smartphones oder Smartwatches funktionieren. Mhm. Das ist so eine Anwendung von KI-Tools, die letztendlich im Alltag passieren kann. In der Klinik sind es andere Methoden, die man dann einsetzt.
Und du hattest gerade Messungen direkt am Gehirn genannt, Elektrokortikogramm wahrscheinlich. Ist es denn möglich, anhand von diesen Daten einen Anfall vorherzusagen?
Tatsächlich ist es dort auch so, dass es schwierig ist, das vorherzusagen, insbesondere aber auch, weil wir wenig Daten dazu haben. Also die Anfälle sind recht selten. Die Messungen, die innerhalb des Gehirns stattfinden und nicht, sag ich mal, sehr weit verbreitetes EEG von außen betreffen, sind auch recht selten. Die Chancen sind besser, aber um ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht, dass sie so viel besser sind wie mit einfach.
Ja, und das ist auch noch schwieriger, Daten hier zu bekommen, ne? Genau. Die Daten sind dann auch nochmal.
Ja.
Ich hätte mich gefragt, ob es gewisse Trigger gibt für die epileptischen Anfälle, dass man versucht, die zu kontrollieren.
Ja, es gibt sicher Trigger für epileptische Anfälle. Sage ich mal, grobe Trigger sind Schlafentzug und natürlich Drogenkonsum, aber auch Alkohol. Insbesondere dann, wenn man etwas getrunken hat und aber der Alkohol im Blut, sage ich mal, sich wieder normalisiert, also in der Entzugsphase quasi. Das sind so grob allgemeine Trigger, wobei aber dann auch nicht feststeht, wann genau der Anfall dann passiert. Also man will ja eigentlich eine relativ gute zeitliche Eingrenzung, eine zeitlich genaue Vorhersage treffen können. Es gibt sogenannte Reflexepilepsien. Das ist auch noch eine Art der Epilepsie. Da weiß man, dass tatsächlich, einfach anekdotisch, gibt es auch Epilepsien, wo Menschen Anfälle ausbilden, wenn sie ein bestimmtes Musikstück hören.
Ach, interessant.
Ja, genau. Und es gibt aber auch Epilepsien, ne, die, sag ich mal, auf Fotostimulation reagieren, die visuelle, wiederkehrende, visuelle helle Reize, sag ich mal, als Trigger haben, um dann Epilepsien auszulösen. Und die versucht man natürlich, wenn man das weiß, zu umgehen bzw. zu verhindern mit dem Patienten.
Und kann KI in der Differentialdiagnostik von verschiedenen epileptischen Formen helfen, anhand von EEG-Daten, aber vielleicht auch anhand von anderen Daten?
Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, letztendlich bilden unterschiedliche, ich gehe jetzt mal vom Beispiel der fokalen Epilepsien aus, die in unterschiedlichen Teilen des Gehirns entstehen, wobei es auch für genetische Epilepsien sehr, sehr stereotype Anfallsmuster gibt, die sich einfach sehr unterschiedlich phänomenologisch, das heißt auf beobachtbare Weise äußern und auch in den erzählten Symptomen. Und hier gibt es beispielsweise, wenn wir bei der Anamnese bleiben, ja die wirklich sehr große Entwicklung von sogenannten Sprachmodellen, also grundlegenden Sprachmodellen, die mittlerweile auch meine Kinder zu Hause benutzen, ChatGPT und die ja letztendlich sehr viel Wissen auch darüber gespeichert haben und Verbindungen knüpfen können, wie Symptome, die Patienten beispielsweise beschreiben, in ihrem ersten Besuch passen könnten auf entweder ist es überhaupt eine Epilepsie und Differentialdiagnosen dazu, aber auch auf verschiedene Arten der Epilepsie. Und die Klassifizierung von Epilepsien ist tatsächlich bei fokalen Epilepsien so, dass man danach geht, okay, wo im Kopf entsteht denn die Epilepsie? Und wenn jemand sagt beispielsweise, oh, er hat da so ein ganz komisches Schlechtheitsgefühl im Bauch, dann ist schon mal die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es sich eher um den Temporal- oder Mediotemporallappen handelt und so weiter. Also da können sie durchaus auch helfen. Und die Anamnese und die sprachliche Beschreibung der Symptome ist eben ein ganz, ganz zentraler Bestandteil eigentlich jedes medizinischen Faches, sagen wir es mal so. Ja.
Und die sprachliche Beschreibung, die wird so dokumentiert. Ich kenne das oft so, dass die Anamnese gemacht wird, dann werden Fragen gestellt und dann schreibt man das auf. Aber dass jetzt jemand genau aufschreiben würde, was ich jetzt genau gesagt habe oder wie ich irgendwas beschrieben hätte, ist eher selten. Aber solche Daten existieren wahrscheinlich.
Ja, solche Daten existieren. Eigentlich existieren die je nachdem in jedem Krankenhaus, in jeder Arztpraxis, weil die erste Frage ist, okay, warum stellen Sie sich denn heute vor? Was ist denn passiert? Bei Epilepsien ist es sogar so, dass sie auf verschiedenen Ebenen existieren. Und zwar einmal durch die Beschreibungen der Patienten und Patientinnen selber. Und dann letztendlich aber auch noch in einer anderen Form. Und zwar, wenn es dahin geht, genau zu differenzieren, beispielsweise handelt es sich bei der Epilepsie tatsächlich um einen echten epileptischen Anfall oder beispielsweise eine sehr, sehr bedeutende Differentialdiagnose, die sogenannten psychogene, nicht epileptischen Anfälle, die hinsichtlich der berichteten Symptome häufig ähnlich sind, aber eben nicht gleich, gibt es bei uns in der Epilepsiediagnostik eben noch die Möglichkeit, eine gleichzeitige Video-EEG-Aufzeichnung zu machen, Da guckt man sich die Anfälle tatsächlich im Video an. Also die KlinikerInnen gucken sich die Videos der Anfälle an, gucken gleichzeitig die EEG-Veränderungen an und eben im Fall von echten Epilepsien geht in der Regel damit eine Veränderung einher, die bei den sogenannten nicht-epileptischen psychogenen Anfällen dann nicht ist. Und eine sehr, sehr große diagnostische Aufgabe von uns ist dann immer eine möglichst genaue Beschreibung dieses Anfalls. Also man sieht dann sich dieses Video an. Wir haben natürlich einen diagnostischen Filter. Wir wissen, wonach wir gucken. Wir wissen, nach welchen bestimmten Verhaltensweisen wir gucken. Sind die Augen geöffnet? Sind sie geschlossen? Welche Seite, sag ich mal, zeigt zuerst Veränderungen? Werden irgendwelche verbalen Äußerungen währenddessen gemacht und so weiter? Aber wir dokumentieren in der Regel danach, zumindest hier an unserem Universitätsklinikum, noch sehr, sehr genau die Veränderungen, die wir sehen und die damit einhergehen, inklusive eines, sag ich mal, subjektiven nochmal Reports der Patientinnen. Und es ist tatsächlich so, dass auch es internationale Standards gibt, nach denen wir gehen, die dann benutzt werden, um die Epilepsien auch zu klassifizieren. Letztendlich. Das heißt, es gibt durchaus international, das ist die sogenannte internationale Liga für Epilepsie, vereinbarte Kriterien zur Diagnose von bestimmten Epilepsietypen aufgrund auch von solchen Beschreibungen.
Und werden diese Leitlinien oder diese Kriterien, werden die auch überarbeitet und verändert? Also findet man dann auch dann neue Epilepsien? Ich kenne das aus dem Bereich Multiple Sklerose, wo dann die Leitlinien verändert werden und man ja dann auch wieder die KI-Algorithmen, wenn man jetzt die Label, wenn man die Diagnostik quasi als Labels mit reinnimmt, dann auch wieder verändern muss. Ist das bei der Epilepsie auch so?
Ja, total. Ne? Also das gibt immer wieder Erneuerungen. Alle paar Jahre kommt ein großes sogenanntes Positionspaper auf den Markt. Da bilden sich dann Expertenkommissionen weltweit, die letztendlich schauen, sind unsere Klassifizierungen und insbesondere auch die Evidenz für die Klassifizierung noch aktuell? Haben sich dann Erneuerungen ergeben? Müssen wir Dinge anpassen? Letztendlich kann es durchaus sein, dass sich dann auch die sogenannten Glossars, also die Bezeichnungen für bestimmte Typen verändern. Ja, man kann davon ausgehen, dass alle 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall sowas passiert. Da müssen wir immer, sage ich mal, dessen gewahr und dessen bewusst werden und deswegen ändern sich auch unsere Diagnosen. Ja. Oder beziehungsweise Diagnosen wahrscheinlich nicht, aber die Bezeichnung der Diagnosen und die Kategorien und die sogenannten Labels ändern sich dann. Und das macht es natürlich so einem Algorithmus nicht einfacher, wenn er sich auf neue, sag ich mal, Klassifizierungen beziehungsweise Bezeichnungen einstellen muss.
Und können KI-Algorithmen bei der Analyse der Videodaten helfen? Also, dass man automatisch klassifiziert oder sagt, was da jetzt genau stattfindet?
Ja, also das ist auch eine recht neue, sag ich mal, Richtung der Analyse von Videodaten aus oder von epileptischen Anfällen. In den letzten 10 Jahren gab es da ein paar Studien dazu, die beispielsweise auch eben mit Videomodellen, eben künstlichen neuronalen Netzwerken, die trainiert, aber allerdings sind natürlich ganz oft auf Alltagshandlungen, sag ich mal, angewendet werden, beispielsweise auf Veränderungen im Verhalten oder aber auch Veränderungen in den Gesichtsausdrücken von Patienten. Die sind nämlich auch sehr klassisch, wenn ich vorhin angesprochen habe, Schmatzen ist ein sehr, sage ich mal, diagnostisch wertvolles Merkmal eines bestimmten Epilepsietyps. Das wird immer mehr gemacht, findet aber tatsächlich im Alltag wenig Anwendung noch. Beziehungsweise, was man auch nicht ganz genau weiß, ist, wie hoch ist der diagnostische oder prädiktive Wert dieser automatisierten Analyse. Dafür gibt es noch zu wenig Studien. Die meisten Studien haben sich aktuell damit beschäftigt, diese Algorithmen, sag ich mal, auf doch recht kleinen Datensätzen zu testen, im Sinne einer Anwendbarkeit. Und letztendlich sind sie anwendbar, auch wenn, sag ich mal, die Trainingsdaten anders sind und gegebenenfalls man dann doch nochmal eine größere Kohorte braucht, um das eigene Modell dafür nochmal ein bisschen mehr zu schulen, sag ich mal. Aber große, extensive Studien für die diagnostische Verwertbarkeit von Videomaterial von Epilepsiepatienten fehlen.
Sind ja auch sehr sensitive Daten. Wollen die Patienten oder stimmen die im Prinzip einer Videoaufnahme zu? Und wenn, dann wahrscheinlich ja auch nur für die Nutzung ihrer eigenen Verbesserung der Diagnostik und nicht unbedingt jetzt, um weitere größere Modelle zu trainieren.
Ja, also die Patienten kommen ja oft selber mit Handyvideos auch an beim ersten Besuch und zeigen uns diese kleinen Videos. Die wissen natürlich, dass dieses Material sehr, sehr wertvoll ist, insbesondere auch als objektive Quelle. Ne? Also Erzählungen können sehr subjektiv verfälscht sein, beziehungsweise man kann sich dann auch nicht an alles erinnern. Manchmal gibt es Zeugen. Zeugen sind für uns auch immer ganz wichtig, weil die natürlich von außen beobachten, was der Patient oder die Patientin uns nicht mehr sagen kann. Die gibt es aber auch nicht immer. Und Videos von Handyaufnahmen sind wirklich für uns super und das wissen die Patienten auch. Mhm. Das heißt, die zeigen sie uns, aber dann ist es immer noch gar nicht gang und gäbe, diese Videoaufnahmen auch zu benutzen, außer über meine eigene klinische Expertise und dann zu schauen. Der Goldstandard in der Diagnostik ist es auch nicht. Der Goldstandard in der Diagnostik sind eben diese sehr objektivierbaren, gleichzeitigen Video-EEG-Aufnahmen. Und dort ist es so, dass die Patienten in der Regel auch ein Einverständnis ja geben müssen. Mhm. Sie werden ja gefilmt über den Verlauf von einer Woche, teilweise länger, Tag und Nacht, weil man eben, wie gesagt, nicht weiß, wann die Anfälle auftreten. Dazu stimmen sie zu. Sie stimmen in der Regel tatsächlich auch hier im Universitätsklinikum zu, diese Videos für Forschungszwecke und Lehrzwecke beispielsweise zu benutzen. Also wenn man Studenten unterrichtet darin, wie sieht ein typischer Temporallappenanfall aus beispielsweise. Aber diese Einverständniserklärungen sind durchaus, also zumindest die, die bis jetzt existiert haben, sind oftmals nicht datenschutzkonform. Und ich glaube, man muss wirklich eine besondere Sensibilität an den Tag legen nochmal, wenn man diese Daten irgendwelchen Video, insbesondere auch Online-Videomodellen oder die man nicht lokal benutzen kann, geben wollen würde, wie man da die Identitätsverschleierung oder Deidentifizierung, sage ich mal, zustande bringt. Und selbst dann gibt es ja leider so ein paar Nachteile davon. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, das Gesicht kann man schwärzen, aber das Gesicht, Augen zu, Augen offen, diese Mundbewegungen, Blickrichtungen, die gezwungen sind, also die nicht selbst kontrolliert werden, aber Blickbewegungen, es ist alles diagnostisch für uns extrem wichtig und extrem wertvoll. Und sowas kann man dann natürlich nicht analysieren.
Ist der Vorteil von den KI-Algorithmen, dass man schneller dann quasi das Video klassifizieren kann und die Anfälle? Oder kann auch der Vorteil sein, dass der Algorithmus das besser kann als Kliniker?
Ob es immer besser kann, das tatsächlich weiß ich das gerade gar nicht. Ich glaube, das Potenzial ist die Unterstützung für Kliniker. Mhm. Das Potenzial ist das gemeinsame Arbeiten mit einem Algorithmus und einer, wie soll ich sagen, eines klinischen Wissens des Klinikers mit diesem Algorithmus zusammen. Okay, ich gebe mal ein Beispiel. Wir bekommen oft Patienten, die sich bei uns in der Klinik für ein sogenanntes Übernacht-Langzeit-EEG befinden. Mhm. Das ist 24 Stunden lang und wir als Klinikerinnen haben die Aufgabe, diese 24 Stunden dieses EEGs zu befunden. Mhm. Epilepsiepotenziale oder, also epileptische Anfälle sind sowieso sehr selten. Ne? Das heißt, die Chance, dass man da einen Anfall sieht, ist gering. Aber es gibt ja, wie gesagt, Veränderungen zwischen den Anfällen im EEG. Die sind aber auch nicht häufig und die sind natürlich auch, sage ich mal, verwechselbar mit Artefakten. Mhm. Beispielsweise entweder technischen Artefakten, Bewegungsartefakten, Atemartefakten und so weiter. Ich muss, sage ich mal, um ein EEG wirklich gut durchzusehen, zu befunden, mir sicher zu sein, mindestens eine Stunde aufbringen, sage ich mal, eine halbe Stunde. Gute, erfahrene Klinikerinnen sagen, boah, eine halbe Stunde ist ja sehr lang. Aber ich denke, das ist schon, also Pi mal Daumen, ganz okay, um so ein EEG wirklich gründlich durchzuschauen und etwas zu entdecken. Und zwar seltene Events, sage ich mal. Wenn ein KI-Algorithmus mir da zur Seite steht und sagt, ach, guck dir doch mal hier diese Periode zwischen nachts zwischen 3 und 4 mal an. Mhm. Ich glaube, da könnte ich was gesehen haben. Dann reicht mir das schon.
Ja.
Weil in dem Moment, wo ich was entdecke und auch sicher bin, dass da was ist, brauche ich mir eigentlich die anderen Bereiche gar nicht mehr angucken. Das ist so, wenn ich was gesehen habe, okay, dann meinetwegen muss ich es noch ein oder zwei oder dreimal anders ähnlich sehen. Aber dann kann ich mir eigentlich recht sicher sein. Wenn dieser Algorithmus mir einfach nur sagt, okay, hier ist so eine Phase, das ist eine gute Qualität, da denke ich, könnte was sein, hier ist eine Phase, ach, da brauchst du dir gar nicht angucken, weil das ist nur Muskelartefakt. Das würde mir schon helfen, das würde meine Zeit extrem verkürzen, beispielsweise.
Aber im Moment ist es noch im Bereich der Grundlagenforschung, oder? Das wird auch nicht in der Klinik angewendet, aber der Wunsch wäre da, dass das irgendwann in naher Zukunft
Also mein Wunsch wäre da.
Ja, ja.
Das gibt schon auch noch eine andere Hürde, ne? Also genau, es ist in der Grundlagenforschung im Sinne dessen, es muss eine Validierung dieser Methoden geben, aufgrund von extrem großen Datenmengen. Und das ist im Moment nicht gewährleistet. Das haben wir im Moment nicht. Da sind verschiedene Herausforderungen, die da dazwischen stehen. Datenlage, aber auch eben Validierungsstudien, sag ich mal. Ich würde mir wünschen, dass das mehr und mehr Einzug hält, aber es ist tatsächlich, glaube ich, noch ein weiter Weg. Dazu kommt, dass es natürlich ganz wichtig ist, bei gerade klinischen Fragestellungen ein Vertrauen in diese Algorithmen zu haben, nicht nur in ihre Anwendbarkeit oder in ihre Validierung, sondern aber auch in die Möglichkeit, sag ich mal, da zu partizipieren in die Entscheidung eines Algorithmus oder sowas. Ne? Also ich brauche ja letztendlich, behandle ich noch immer den Patienten und nicht dieser Algorithmus. Und da muss und da müssen die Kliniker mit einbezogen werden. Darin, was der Algorithmus wie entdeckt und aus welchen Gründen insbesondere er welche Entscheidungen treffen würde. Diese sogenannte Vertrauen ist eine Herausforderung. Gut, weil es auch viele oder noch nicht viele Validierungsstudien gibt, aber auch, weil oftmals ja so große Modelle sich nicht gut erklären können und auch nicht gut, sage ich mal, zeigen können, okay, was habe ich denn jetzt hier für Informationen gesammelt oder benutzt, um die und die Schlussfolgerung zu machen. Ich glaube, wenn das mehr rauskommt, insbesondere auch für Anwender, aber auch Patienten und Patientinnen, dann wäre schon auch nochmal eine ganz andere Hürde genommen in der Anwendbarkeit.
Du hast jetzt verschiedentlich die Datengrundlage angesprochen. Wie viele Daten bräuchte man denn, um vernünftig validieren zu können? Oder was für Daten bräuchte man? Wenn du dir wünschen könntest, was für Daten existieren sollten, wie sollten die aussehen?
Also im Fall der Epilepsie, habe ich ja angesprochen, würde ich sagen, gibt es drei große Datenquellen. Genetiker sehen das anders. Es gibt natürlich auch noch genetische Daten. Ja. Aber bei mir, in meinem Verständnis, sage ich mal, gibt es zum einen die Anamnese- und Textdaten, zum zweiten die EEG-Daten und zum dritten Bilddaten. Wir hier in unserem Krankenhaus sammeln mehrere tausend Datensätze von 20-minütigen EEGs pro Jahr. Diese Datensätze sind quasi nicht gehoben, auf gut Deutsch gesagt. So, das ist aber nur ein Krankenhaus. Also wir sind ein großes Krankenhaus, wir haben sehr viele Patienten, Universitätsklinikum, aber EEGs werden ja auch im ambulanten Bereich gemacht. EEGs werden in städtischen Krankenhäusern, in allen möglichen Krankenhäusern gemacht, sodass wir durchaus im Millionenbereich von EEG-Daten liegen könnten, die dann, wenn man sich nur überlegt, wie multifaktoriell verschiedene pathologische Muster nur bei Epilepsie sein können, eine gute Grundlage darstellen können. Also ich glaube, so sage ich mal, wenn wir uns die Anzahl der verschiedenen Krankheitsbilder, die Anzahl der verschiedenen EEG-Signaturen, die Anzahl meinetwegen auch der Altersstratifizierung und so weiter anschauen, dann wird das ein sehr großer Bereich der Varianz, die abgedeckt werden muss. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir beispielsweise eine Million oder mehrere Millionen von EEG-Datensätzen hätten. Aber das ist natürlich unrealistisch. Zehntausende würden mir auch schon reichen.
Und final, ich meine, du hast es auch schon mal angesprochen, so große Modelle, Foundation-Modelle, meinst du, sowas kann helfen, dass man die auf einem großen Korpus vortrainiert und dann wirklich nur auf einem kleineren Datensatz lokal in den einzelnen Kliniken einsetzt? Oder wäre es schon wirklich schön, wenn man wirklich so einen riesigen Datensatz hat, an dem man selber so eine Art Foundation-Modell trainieren kann?
Also ich glaube, beides ist sinnvoll. Ich glaube, dass Foundation-Modelle, die vortrainiert, super sinnvoll sind, weil ja die Anwendbarkeit so vielfältig ist und man tatsächlich zumindest hofft, für alle möglichen verschiedenen Varianten, ohne groß in Anführungszeichen selbst trainieren oder selbst entwickeln zu müssen, diese Modelle anwenden kann. Wie gesagt, Klinikerinnen sind super beschäftigt mit Patientenversorgung, Patientendiagnostik und so weiter und, glaube ich, wären sehr dankbar, wenn sie ein Modell für sehr, sehr viele unterschiedliche pathologische EEG-Signaturen benutzen können. Ich glaube, man kann auch nicht leisten, dass sich Ärzte und aber auch Nicht-Ärzte oder nicht klinisches tätiges Personal, die aber EEGs lesen müssen, damit auskennen können und sozusagen das machen. Für die Entwicklung besonderer Fragestellungen, glaube ich, ist es total wichtig, dass man sich mit jemandem zusammentut an Schnittstellen, mit Experten, die im Prinzip Wissen über die Entwicklung und die besonderen Eigenschaften von bestimmten Algorithmen haben, um beispielsweise spezielle Lösungen für bestimmte Kohorten oder bestimmte Fragestellungen zu entwickeln. Also ich glaube, sage ich mal, Basic Tasks oder grundlegende diagnostische Fragestellungen, da sind Foundation Models super. Für spezialisierte Fragestellungen, besondere Anwendungen sollte man sich an Schnittstellen zwischen KI-Forschern und aber auch klinisch tätigen Menschen zusammentun und da gemeinsam Lösungen entwickeln.
Super. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Angebot des Hertie-Instituts für AI and Brain Health, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, des Tübingen AI Centers und des Instituts für klinische Anatomie und Zellanalytik der Universität Tübingen.